beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Lass kein unnützlich Wort aus meinem Munde gehen. Und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und Nachdruck ohne Verdruss. Liebe Gemeinde, das haben wir eben gemeinsam gesungen. Mein theologischer Lehrer und Mentor Edwin Brandt hat viele Predigten mit diesem Liedvers begonnen. Er wollte damit einfach den Respekt vor dem Wort Gottes im Munde seines Boten aufzeigen. Und Edwin Brandt war es auch, der mir beibrachte, dass die Kanzel dafür da sei, dass die schlotternden Knie des Redners verdeckt werden. Also nutze ich heute beide seiner Ratschläge, wenn ich über Worte in meinem Mund, über Menschenworte, Gottesworte und WhatsApp-Nachrichten predige. Geblieben ist mir die Scheu, als Bote Gottes in seinem Auftrag reden zu sollen. Es soll ja einen Propheten gegeben haben, dem wurden zuerst die Lippen mit glühenden Kohlen gereinigt, bevor er dazu in der Lage war. Ich bin vor jeder Predigt aufgeregt, auch nach 38 Jahren nach meinem theologischen Examen. Wenn die Aufregung bzw. die schöpferische Spannung wegfällt, dann kann ich ja vielleicht eine gute Rede halten, mag sein. So rein rhetorisch. Ich mache meinen Job, aber das ist zu wenig. Predigen als Bote Gottes kann ich dann nicht. Und Respekt ist für mich das Hauptwort. Respekt vor dem Wort, vor dem Redner und vor dem Empfänger. Meine Mutter hatte viel Freude mit mir. Wir waren ein Herz und eine Seele. Ich war das Nesthäkchen und dieser Haken saß. Vieles haben wir miteinander geteilt, auch den Glauben an Gott. Auch die Diskussionen und Auseinandersetzungen in Fragen der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit. Meine Mutter hatte aber auch ein mittelgroßes Problem mit mir. Am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Das hat meine Mutter oft zu mir gesagt, der ich als Kind schon gerne und viel geplappert habe. Und das ist im Prinzip ja auch so geblieben. Ich bin ein durch und durch kommunikativer Mensch. Als Pastor und Journalist habe ich auch das Reden zu meinem Beruf gemacht. Das wird eine lange Rechtfertigungsrede, die du dann mal im jüngsten Gerichtshalt halten musst, wenn du Rechenschaft über jedes unnütze Wort abgeben musst, das du gesprochen hast. Ich weiß gar nicht, ob Gott so viel Zeit und Geduld hat, sich das alles anzuhören, sagte meine Mutter mal zu mir. Die Familie meiner Mutter war aus der deutschen Gemeinde Kriegsdorf gekommen, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu Österreich-Ungarn und danach zu Rumänien gehörte. Im Hause Siegel gab es 9 Geschwister. Als der zweitjüngste der Brüder meiner Mutter sich verlobte, war plötzlich mein Opa verschwunden. Ich fand ihn in der Küche sitzend über der aufgeschlagenen Bibel und er weinte. Als ich ihn nach dem Grund fragte, sagte er, der Pastor hat einen Witz erzählt und gelacht. Das ist das Ende. Wir müssen jetzt viel beten. Mein Siegelopa hat Zeit seines Lebens nichts anderes gelesen als die Bibel. Nicht einmal eine Zeitung hat er in die Hand genommen. Seine Frau, meine ungarische Großmutter Clara, hat unter der Bettdecke mit der Taschenlampe Onkel Toms Hütte gelesen. Da war sie schon über 60. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte mein Opa sie dabei erwischt. In der Baptistengemeinde Hadatz, so hieß Kriegsdorf in der Landessprache, hatte sie gelernt, dass alles, wo nicht Bibel draufsteht, Welt und Sünde ist. Ausnahmslos alles. Als mein Großvater seine Augen schloss, waren seine letzten Worte, ich bin ein unnützer Knecht gewesen. Das war sein Selbstbild und seine Bilanz nach einem langen, gottesfürchtigen Leben. Ich weiß, das ist auch ein Bibelzitat, so sollen wir auch sagen, sagt Jesus, wenn wir alles getan haben. Aber er hat es gewonnen aus einem Bibelstudium, das die theologische Reflexion der Texte ebenso ablehnte wie den geringsten Zweifel an der Verbalinspiration. Es hat mich geschaudert damals an seinem Totenbett über diese Worte. Und gleichwohl bin ich Pastor geworden und habe mich gerade dadurch der Bibel auf eine Weise genähert, in der sie mir unendlich viel wertvoller wurde. In meinem Elternhaus, Vater Baptist aus Neupasua und Mutter Baptistin aus Kriegsdorf, ging es auch noch streng her. Für mich war es nicht Onkel Toms Hütte, sondern es waren Mickey Maus und Fix und Foxy Heftchen, die ich heimlich unter der Bettdecke las. Immer konzentriert darauf, mich schlafen zu stellen, sollte Mutter oder Vater unangemeldet das Zimmer betreten. Ein Fernseher hatten wir erst, als Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat, also 1969. Da war ich 15. Der Fernseher stand in der Schrankwand unsichtbar hinter einer Lamellentür, konnte man zuziehen. Auf dem Tisch lag die Hör zu. Kündigte sich Besuch aus der Gemeinde oder gar der Pastor an, wurde die Lamellentür geschlossen und die Hör zu durch eine Bibel auf dem Couchtisch ersetzt. Ihr werdet verstehen, dass ich schon damals angefangen habe, nicht so sehr zu hassen wie Heuchelei. Ich machte immer seltener meine Hausaufgaben zu Hause. Ich ging zu Freunden, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichneten, dass sie eine umfangreiche Mickey Maus, Lucky Luke und Fix und Foxy Sammlung ihr eigen nannten. Später kam die Bravo dazu. Das war für meine Eltern gleichzusetzen mit den Teufelskarten, einem Skatblatt, mit dem wir hin und wieder Mau Mau spielten. Wie gehen wir Christen angemessen mit Worten, mit gesprochenen, gedruckten und virtuellen Worten um? Den verschwommenen Rand um das Smartphone nennt man übrigens Leben. Die Flut brach über uns herein mit dem Siegeszug des Rundfunks und auch mit der gemeindlichen Legalisierung des Fernsehers und des Kinos. Das heißt, legalisiert wurde das nie, man hat es halt gemacht und gehofft, dass es keiner merkt. Damals haben wir noch nicht geahnt, wie gründlich die Digitaltechnik unser Leben verändern würde und wie wenig wir es gelernt haben, mit der Bilder- und Wörterflut umzugehen. Ich bin 16 Jahre im Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg gesessen und habe immer angemahnt, dass wir mit dem überschüssigen Geld, das wir erwirtschaftet haben, also 2% der GEZ-Einnahmen gehen immer zu den Privaten, dass wir damit Medienerziehung finanzieren für unsere Kinder und Jugendlichen. Ich bin nie mit meinem Anliegen durchgekommen. Man hat lieber noch einen Filmpreis gestiftet oder irgendetwas. Deshalb sind unsere Kinder und Jugendlichen in die Falle getappt. Sie sind ohne ein Wertesystem mitzunehmen in diese digitale Welt hineingeschmissen worden, wir ja auch, und haben die ethischen Maßstäbe des Umgangs mit Medien nie gelernt. Worte, nützliche und unnütze, erbauliche und vernichtende, liebevolle und lieblose, Liebesbriefe und anonyme Hassposts. Worte können heilen und trösten und sie können zerstören und töten. Wir haben die Worte vor die Hunde gehen lassen. Und auch die Bilder, die wir früher sorgsam fotografiert haben und nur die besten davon ließen wir entwickeln, hat ja Geld gekostet. Wir haben die in so Bücher geklebt, die hießen Fotoalben, weiß nicht, ob ihr das noch wisst. In meinem iPhone habe ich inzwischen 35 Fotos gespeichert. 35.000 Fotos. Jesus steht heute Morgen vor uns in der Gemeinde und sagt Folgendes: Wie könnt ihr durch und durch bösen Leute überhaupt etwas Gutes reden? Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, dass er Gutes in sich trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Dieses Bild habe ich vor kurzem in der Stuttgarter Zeitung herausfotografiert. Ich habe gehört, dass es in Reutlingen auch hing. Es wurde ohne amtliche Erlaubnis aufgehängt. Vorsicht, daddelnde Fußgänger könnte das heißen. Ja? Wisst schon. Einige von Ihnen haben ihr Leben in Stuttgart unter der U-Bahn beendet. Das ist kein Witz, was ich sage. Das Smartphone immer noch in der Hand. Viele andere, die überleben werden, werden bald an Daumen-Grundgelenksarthrose leiden. Das prophezeien zumindest die Orthopäden. Und das ist auch ernst gemeint. Wenn du den ganzen Tag so machst, ist irgendwann hier die Arthrose auch fällig. Deutlich wird, die Weitergabe von Nachrichten, auch von persönlichen, geschieht immer mehr durch unpersönliche Kommunikationsmittel. Wir teilen einander intime, aufbauende, verletzende Nachrichten mit, ohne uns zu sehen. Und hier beginnt der Sündenfall der modernen Kommunikation. Ich begegne meinem Gegenüber nicht mehr als Mensch, sondern als Textnachricht. Ohne Gefühle, ohne Mimik und ohne Gestik, digital und kalt, ohne Augenkontakt Und das ist schlicht feige. Beziehungen werden heute nicht mehr im persönlichen Gespräch beendet, sondern je nach Aufwand per SMS, WhatsApp oder E-Mail. Oder, damit es auch gleich alle wissen, per Facebook. Ich sage das in keinem Fall anklagend oder verurteilend. Ich bin selbst in diese Falle getappt. Denn ihr wisst ja, wenn ich es mache, müsste ich nach der alten Faust- bzw. Handregel tun. Ihr kennt die ja, ja? Ein Finger zeigt auf dich, drei auf mich selber und einer nach oben mit der Bitte um Vergebung. Wenn wir immer wieder ermahnt werden müssen, auch ich von meiner Frau, das Smartphone wenigstens während des Essens auszulassen oder auch dann, wenn wir miteinander unterwegs sind, dann schäme ich mich dafür, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nicht gelernt. Und auch ich muss mich zwingen, in der S-Bahn die Menschen wahrzunehmen, mit denen ich unterwegs bin und nicht schnell noch ein paar Mails zu beantworten. Wir werden einsam inmitten unserer Städte, wo wir umgeben sind von Menschen. Wir sehen die unter die Räuber Gefallenen nicht mehr, denen wir Nächste werden sollten. Wir segnen unsere anonymen Mitmenschen nicht mehr, sondern kümmern uns ausschließlich um uns selbst und um unsere Textnachrichten. Mails nicht sofort abschicken, sondern eine Nacht drüber schlafen, warten können, aushalten, vielleicht eher zum Telefon greifen, wenn es um Konflikte geht. Und auch das predige ich mir selbst. Unser digitales Zeitalter ist ein großer Verführer. Die Bitte des Vaterunsers und führe uns nicht in Versuchung gilt für die Mediennutzung, so sie nicht dem Miteinander dienlich, sondern durch Geschwindigkeit und digitale Kälte gemeinschaftszerstörend ist. Und noch einmal, ich beziehe mich ausdrücklich mit ein. Ich wurde gefragt, warum ich nach 37 Jahren Rundfunkarbeit wieder in den Gemeindedienst gegangen bin, hier nach Reutlingen. Den Grund seht ihr hier auf dieser Folie. Ich wollte nicht mehr nur durch ein Mikrofon zu einem Gegenüber sprechen, das ich nicht kenne. Ich wollte wieder in die Face-to-Face-Kommunikation, also von Angesicht zu Angesicht, mit echten Menschen, die Gefühle zeigen, die reagieren durch Mimik. Wir haben es gerade vorhin gehört von Roland, wie viel Prozent das ausmacht, mit denen ich lachen, mit denen ich weinen kann. Und ja, natürlich gibt es auch da Probleme. Auch hier liegen viele Tretminen herum. Eine Schwester hatte in der Gemeinde über Bruder A schlecht geredet und die Gerüchte waren bis zu A gekommen. A stellte die Schwester zur Rede. Ich werde es bestimmt nicht wieder tun, versprach sie. Ich nehme alles zurück, was ich über dich erzählt habe. Herr A sah sie ernst an. Ich werde dir verzeihen, erwiderte er. Doch jede böse Tat verlangt ihre Sühne. Ich bin gern zu allem bereit, sagte die Schwester reumütig. Könnte auch ein Bruder sein, lieben Frauen, es hat nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. A ging in sein Schlafzimmer und kam mit einem großen Kopfkissen zurück. Trag dieses Kissen in dein Haus, sagte er, dann schneide ein Loch in das Kissen und komm wieder zurück, indem du unterwegs immer eine Feder nach rechts und eine nach links wirfst. Das ist der erste Teil der Sühne. Die Schwester machte es so wie gewünscht. Als sie wieder vor A stand und ihm die leere Kissenhülle überreichte, fragte er, und der zweite Teil meiner Buße? Er fragte sie natürlich, oder? Ja, natürlich. Geh jetzt wieder den Weg zu deinem Haus zurück und sammle alle Federn wieder ein. Die Schwester stammelte verwirrt, das kann ich doch unmöglich tun. Ich streute sie wahllos aus, warf eine hier und eine dorthin. Inzwischen hat der Wind sie in alle Himmelsrichtungen getragen. Wie könnte ich sie alle wieder einfangen? A nickte ernst. Genauso ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal ausgestreut, laufen sie durch alle Winde, wir wissen nicht wohin. Wie kann man sie also einfach wieder zurücknehmen? Jakobus schreibt, liebe Schwestern und Brüder, wer in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Siehe, die Pferde halten wir in Zäumen, dass sie uns gehorchen, und wir lenken ihren ganzen Leib. Siehe, die Schiffe, ob sie wohl so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert. Also ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge uns unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Denn alle Natur der Tiere und der Vögel und der Schlangen und der Meerwunder wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Durch sie loben wir Gott, den Vater, und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund geht Loben und Fluchen. Es soll nicht, liebe Schwestern und Brüder, also sein. Da stimmen wir wahrscheinlich zu. Und manche, wie ich auch, gucken auch schuldbewusst auf ihre Schuhe runter. Und hier haben wir das Kernproblem unserer Kommunikation, in welcher Form auch immer. Der Mund ist gar nicht entscheidend. Die Zunge auch nicht. Beziehungsweise die Phonetik, die getippten Worte oder was auch immer. Da, wo unsere Mitte ist, die Bibel sagt Herz dazu, da werden unsere Gedanken geprägt. Und dann kommt das auch aus unserem Mund heraus. Jesus sagt dazu in unserem Text, wie der Baum, so die Frucht. Ein guter Baum trägt gute Früchte, ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte, ihr Schlangenbrut. Wie könnt ihr durch und durch bösen Leute überhaupt Gutes reden? Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Doch wenn ein Mensch mit einem bösen Herzen spricht, dann kann er auch nur Böses von sich geben. Die Zunge ist also nur das ausführende Organ. Die Finger und der Daumen, die die Tastaturen bearbeiten, geben nur das wieder, was in unseren Herzen ist. Der gute Mensch schleudert aus dem guten Schatz, aus dem in ihm vorhandenen Reservoir an gutem Gutes heraus. Der böse Mensch schleudert aus dem Fond an Bösem Böses heraus. Die Ausdrucksweise des Matthäus lässt ja deutlich erkennen, worauf es ankommt, auf den unlöslichen Zusammenhang zwischen Wesen und Wort, drinnen und draußen, Zentrum und Peripherie. Darum hütet nicht eure Zunge, hütet eure Herzen. Jesus sieht die Abhängigkeit eines guten Redens von den Lebensumständen und von unserem Innenleben genau. Fruchtbare Sprache hängt von fruchtbaren Verhältnissen ab. Unfruchtbare Sprache folgt den bösen Umständen. Im Bild gesprochen, ist der Stamm unseres Lebens gesund, werden wir auch durch unsere Worte und durch unsere Haltung zu anderen Menschen gute Früchte bringen. Ist der Stamm hohl und morsch, ist es uns auch gar nicht möglich, aus unserem Inneren gute Frucht durch unseren Mund und durch unsere Hände ausgehen zu lassen. Je nachdem, wie unser Lebensbaum gepflanzt und gesetzt ist, wie er bearbeitet und gepflegt wird, damit er stark und gesund bleibt, je nachdem hat unser Reden gute, hilfreiche Inhalte und Absichten, dient das Reden der Wahrheit und nicht der Lüge. Auf bösem Grund, aus einem morschen Stamm lässt sich nicht einmal zum Reden etwas Gutes finden. Die Wirklichkeit meines Lebens muss zu etwas Gutem ermutigen, wenn ich Gutes reden will. Und so wird die Frage nach der Sprache, ja nach der Kommunikation überhaupt, zur Frage nach dem tiefsten Grund, nach dem Herzen, nach der Wirklichkeit und nach unserem innersten Zustand. Soweit kann ich den Text im Matthäus-Evangelium gut nachvollziehen. Jetzt ist aber noch eine Besonderheit drin, die uns nachdenklich macht. Wer von euch ist auch über die Sünde wieder den Heiligen Geist gestolpert? Also ich bin's in der Vorbereitung. Was ist das? Was sagt uns Jesus da? Er sagt, alles kann vergeben werden, sogar lästerliches Reden gegen den Menschensohn, also gegen ihn selbst. Und sogar Gotteslästerung kann vergeben werden. Nur die Sünde gegen den Heiligen Geist, die kann nicht vergeben werden. Wie können wir das verstehen? Jesus befindet sich wieder einmal in einer Situation, in der er angefeindet wird. Es geht um die Heilung, die Krankenheilung und um die Frage, aus welchem Geist er, der Menschensohn, der Jesus von Nazareth, handelt. Jesus verteidigt sich, indem er sagt, nur Gott kann durch mich solche Taten vollbringen. Daran wird deutlich, dass ich Gottes bin, dass es sein Geist ist, der mich treibt. Denn Wunder und Heilungen kann auch jemand tun, der den bösen Geist des Widersachers Gottes in sich hat, ein Magier oder ein Zauberer. Jesus argumentiert mit dem Geist und Matthäus hat natürlich nicht nur die nachösterliche Welt, sondern auch die nachpfingstliche Welt im Blick. Darum sagt er, wer den Geist noch nicht bekommen hat, der kann in Unwissenheit in der Tat sogar Gott verlästern und auch seinen Sohn. Wer aber den Geist empfangen hat, der ihm die Wahrheit offenbart hat, der kann eben diesen Geist nicht ungestraft lästern. Denn er ist mit dem dreieinigen Gott direkt in Verbindung getreten durch den Geist und begeht diese Sünde gegen den Geist wissentlich und bewusst. Hat er vor dem Geistempfang Gott und seinen Sohn gelästert, dann tat er es in Unwissenheit. Wer aber den Geist lästert, tut das sehr bewusst und wieder besseres Wissen. Deshalb dieses Wort der Abgrenzung. Wer den Geist empfangen hat, der ist für uns. Wer den Geist nicht empfangen hat, der ist gegen uns, so wie die Pharisäer ihn damals angefeindet haben. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Was Matthäus hier sehr ausgrenzend formuliert, ist im älteren Evangelium des Markus in diesem Textzusammenhang sehr viel besser und verständlicher formuliert. In Markus 9, Vers 40 hat Roland auch gelesen, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Bei Markus ist das ganze Ding gedreht. Und das finde ich sehr sympathisch. Wer uns die Feindschaft nicht erklärt, weil er die Erkenntnis noch nicht hat, das heißt, mit Gott und seinem Christus noch nicht durch den Geist in Kontakt gekommen ist, der ist erst einmal per se für uns. Er ist offen. Für uns und Gottes neue Welt ist er noch zu gewinnen. Wer sich aber trotz der Erkenntnis Gottes durch den Geist gegen uns stellt, der ist in der Tat gegen uns. Und gegen Gottes Sache. War für mich so ein kleines Blitzlicht bei der Predigtvorbereitung, dass das Markus und Matthäus unterschiedlich formulieren, hat seinen Grund. Soweit so klar. Das Problem des noch nicht final erlösten Menschen, und dazu zähle ich uns alle, es sei denn, jemand gibt es per Handzeichen bekannt, dass er schon final erlöst ist, fände ich auch schön, den mal kennenzulernen. John Wesley hat ja mal, kam ja mal einer zu ihm, das streue jetzt spontan ein, aber keine Angst, liebe Brüder und Schwestern, ich habe es reflektiert vorher. Zu John Wesley kam einer und der hat gesagt, ich suche die perfekte Gemeinde. Dann sagt John Wesley, das ist klasse, mach mal. Und wenn du sie gefunden hast, dann komm zu mir und sag, wo die ist, aber trete bitte nicht ein, denn dann war's das mit der perfekten Gemeinde. Das Problem des noch nicht final erlösten Menschen ist, dass er immer noch in beiden Welten lebt. Das heißt, dass sein Lebensstamm gute und böse Früchte hervorbringt, dass seine Worte immer noch liebevoll, tröstend, aufbauend und lebensstiftend sind und auch noch böse, verletzend, zerstörerisch und geradezu tödlich. Darum heißt es üben, solange wir noch nicht am Ziel sind. Darum zum Schluss eine kleine Geschichte. Jeremias Gotthelf erzählt einmal von zwei Eheleuten in einem Berner Bauernhaus, die es nicht leicht miteinander hatten. Dennoch lebten sie glücklich. Was war das Geheimnis ihres Eheglücks? Mann und Frau beteten jeden Abend von ganzem Herzen miteinander das Vaterunser mit der Bitte, vergib uns unsere Schuld. Diese Vergebung Gottes war, sagt Gotthelf, wie ein tiefer See. In diesen wurde jeden Abend aller Groll, die sich den Tag über angesammelt hatte, versenkt. Und so kam es, dass die Sonne, wenn sie am anderen Morgen wieder aufstieg, den Schatten nicht mehr sah, der bei ihrem Untergang das Herz des einen oder des anderen verdunkelt hatte. Wir alle, denen der Glaube an den für uns gekreuzigten Erlöser geschenkt ist, gleichen in der Tat Menschen, die am Ufer eines tiefen Sees wohnen. Jeden Abend können wir den Groll und die Verbitterung, die sich den Tag über in unserem Herzen angesammelt haben, in den Tiefen dieses Sees versenken. Dieser tiefe See ist die grenzenlose Bereitschaft Gottes, uns zu vergeben. Und bevor ich jetzt Amen sage, habe ich noch einen spontanen Satz dazu. Wir werden es auch an unserer Kommunikation und an unseren Worten merken und an unseren Textnachrichten, ob wir diesen Rat befolgt haben. Amen.